Hallo und herzlich willkommen beim Teil 2 unseres Set Reviews für Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate Commander Legends. Ich komme immer noch nicht klar auf den Namen dieses Sets, aber um mir zu helfen, habe ich zwei wunderbare Leute, die sowohl Experten sind in Dungeons & Dragons als auch in Baldur's Gate, als auch in Commander, und zwar den Jochen und den Freddy. Hallihallo, ihr beiden.
Hallo.
Dere, und wir sind die drei dreisten Dampfwalzen der Dungeons von Deepwater.
Okay, gut, Freddy, das muss man dir lassen. Du hast dich definitiv vorbereitet auf die Eröffnung der heutigen Folge. An alle da draußen, die sich wundern, was hier gerade passiert oder uns noch nicht kennen und nur durch Zufall auf dieses YouTube-Video geklickt haben, schön, dass ihr da seid. Direkt mal liken und subscriben. Warum? Weil wir hier euch für heute wieder ein sehr cooles Set-Review gebracht haben. Ein bisschen unkonventionell vielleicht. Leute, die uns schon länger hören, wissen und kennen und schätzen es. Wir haben alle ein paar Karten dabei, die wir aus den unterschiedlichsten Gründen subjektiv mögen oder nicht mögen, denen wir also ein Spiel geben, wenn wir sie cool finden, ein Exil geben, wenn wir sie nicht so cool finden. Und das kann auch wirklich aufgrund von allem Möglichen sein. Also von die Artwork gefällt mir oder gefällt mir nicht, bis hin zu die Orthographie der Karte stimmt nicht, bis hin zu ist einfach eine coole Karte. Und ich freue mich darauf, mit Leuten da ordentlich einen wegzubrezeln, indem ich 10-mal cascade, wenn ich diese Karte ein paar Mal kopiere. Und ich würde fast sagen, wir gehen in medias res mit einem kleinen Versprechen, das wir davor noch einlösen müssen, weil wir seit geraumer Zeit versprochen haben, dass wir Shoutouts geben an alle Leute, die uns auf Apple Podcasts coole Bewertungen dalassen. Und da haben wir wieder zwei, nämlich vielen, vielen Dank. Oh, drei, geil. Vorhin habe ich, vor einer halben Stunde nachgeguckt, da hatten wir erst zwei. Jetzt habe ich nochmal reingeguckt und wir haben eine weitere Bewertung bekommen, und zwar von Fabian aus Köln. Shoutout zurück an dich, Elboma und Silvandor, der gute Silvandor Rahl, der schon seit längerer Zeit in unserer Community aktiv ist, auch an unserem Discord-Server, hat endlich eine Bewertung auch auf Apple dagelassen. Wir lieben euch alle sehr und ganz allgemein lieben wir alle euch da draußen sehr. Also wenn ihr Lust habt, auch eine Bewertung zu hinterlassen auf Apple, dann freuen wir uns und ihr kriegt auch einen Shoutout. Ansonsten nehmen wir auch eine Bewertung auf Spotify. So wollen wir nicht so sein. So, Werbeblock ist over. Jochen, du hast die Stage. Wenn du möchtest, gleich mal mit
wir
der
schauen,
Initiative.
Ob ich die Stage habe. Warte, du merkst dir 5, Fritz. Ich merk mir 11. Freddy, du hast die Initiative, du hast 18 gewürfelt.
Oh,
du fängst an.
So läuft's. Wie immer, I guess. gut, dann starte ich doch mal direkt mit dem kleinen Spiel, das ich letztes Mal ausgelassen habe. Und zwar mit den Rug of Smothering. Ja, es kann bei uns auch einfach ein Teppich sein, den wir geil finden. Weil, ich meine, so ein schöner Teppich, genäht von Kinderhänden, saugeil. Kaufe ich.
Das ist eine Aussage.
Ja.
Was macht der Rug of Smothering?
Der Rug of Smothering ist erstens, habe ich sehr gute Erinnerungen in Dungeons & Dragons an dieses gewisse Item, weil jeder neue Dungeon Master versucht, dich mit dem Ding zu erwischen, und wenn man bereits weiß, was es ist, weiß man natürlich, dass der Rug of Smothering eine Falle ist. Irgendwer tappt immer rein und es macht eigentlich immer Spaß. Es ist einer der besten Items in D&D selbst. Aber er ist auch ganz cool in Commander. Hä? Oh nein, ich hab's geschlossen. Ich wollte den genauen Wortlaut. Ah.
Ich kann dir helfen.
Ja.
Jochen, hilf.
Er ist eine 1-3 Artefaktkreatur für 3 Mana, fliegend, und sagt, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch castet, verliert dieser Spieler ein Leben für jeden Zauberspruch, den er in diesem Zug bereits gecastet hat. Das ist also ein Anti-Storm-Teppich.
Genau. Es ist quasi es zählt für jeden Spieler, also auch für einen selbst, aber Damping Sphere ist eine Karte, die ich eh sehr wertschätze, die halt Mana-Kosten erhöht. Der Rug of Smothering ist sehr tricky, weil er erstens eine Artefakt-Kreatur ist, die 3 CMC hat. Also borderline, er hat jede einzelne Synergie, die in diesem Spiel existiert. Und gleichzeitig kann er wiedergeholt werden. Er ist sehr leicht tutorbar. Und nicht unterschätzen, dass 1-3 Flying ein überraschend dezenter Blocker ist. Im Großen und Ganzen, wir sehen. während er gleichzeitig noch Leute sehr hart ausbremst. Und ich glaube, der kann durchaus mehr Schaden anrichten, als man denkt, wenn man ja, wenn man halt einfach ein sehr lineares Deck spielt. Ich mag gerne solche Hate-Pieces, die zwar alle betreffen, aber man hat halt noch einen kleinen Upside, denn man plant ja selbst damit und das ist halt der eine Vorteil, den man hat. Und wenn ich eh nicht so vorhab, pro Runde 8 Zauber zu wirken, dann kann der mir einfach schön reinslotten und zum Beispiel in Agro-Decks mir helfen. Bam, er ist meine Top-End, er kommt mit rein und kann den Schaden schon verursachen, den dann meine kleinen Agro-Kreaturen weiter ausbauen. Und ja, er ist, ich finde ihn einfach sehr flexibel und überraschend gut dafür, dass er einfach nur eine Ankommen ist und ein Konstrukt, was ja auch nicht irrelevant ist, das macht ihn noch mehr tutorbar.
Also ich kann tatsächlich mich total kurz halten, Spiel, weil es ist mega witzig, es ist ein Teppich. Es ist ein Teppich, der hat 1-3. Also, das ist mein Grund. Und die Karte ist cool. Ich weiß, dass sogar Jochen, der hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt bei uns im Podcast, wie wenig gern er Decks spielt, die unglaublich viel Cantrippen und Zaubersprüche spielen. Und wie ungern er die vor allem baut. Und trotzdem hat er mindestens 2. Und in beiden dieser Decks ist es mir schon mehrfach passiert, wenn wir gespielt haben, dass er einfach 20 Zaubersprüche in einem Zug gespielt hat. Und wir waren alle tot. Und mit dem Rug of Smothering wäre auch Jochen tot. Und er müsste nicht so viel nachdenken. Also Spiel von mir.
Es ist im Grunde für uns alle gut. Ja, der kriegt von mir auch ein Spiel, vor allem, weil ich total in der Geschichte aufgehe, die Freddy am Anfang erzählt hat. Auch ich habe neu angefangen bei Dungeons & Dragons als Spieler, habe mir gedacht, oh, es gibt doch in diesem Spiel diese Teppiche, die einen umschlingen können, habe mit meinem Rapier einfach wahllos in Teppiche gestochen und eins davon war halt leider ein Rug of Smothering und er hätte mich fast in meiner zweiten D&D-Sitzung überhaupt getötet. Ich habe absolut liebe Erinnerungen daran. Aber jetzt, wo Freddy schon angefangen hat, hat er seine Initiative gut genutzt. Wir müssen trotzdem noch mal auf die Mechanik an sich zu sprechen kommen. Denn es gibt Commander Legends ja nicht ohne dieses eine Ding, was Commander Legends halt mitbringt. Diese eine größere Mechanik, die so ein bisschen dafür sorgen soll, weil es ja Commander Draft ist, dass man nicht einfach 4 Stunden da sitzt, den Gegner anschaut mit verliebten Augen und nicht weiterkommt. Das war im ersten Commander Legends war das Monarch, was immer dafür sorgt, dass man Leute angreift. Jetzt ist es passend zum Setting, die Initiative. Und das ist ein bisschen anders als Monarch. Das sagt immer, wenn du Kampfschaden von einer oder mehreren Kreaturen eines anderen Spielers bekommst, dann übernimmt der die Initiative. Und immer, wenn jemand die Initiative übernimmt oder zu Beginn von dem Spieler, der die Initiative zu Beginn des Upkeeps des Spielers, der die Initiative gerade hat, geht man in die Undercity. Das ist ein eigener Dungeon. Dungeons kennen wir ja schon aus Adventures in the Forgotten Realms. Und da kann man nicht weiterkommen ohne die Initiative in diesem Dungeon. Und der ist ein bisschen interessant. Ich habe ihn mir extra rausgesucht, weil der ich würde mal, also so, als ich mir den angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ja, der bildet relativ gut die Möglichkeiten ab, die so ein Commander-Spiel im Großen und Ganzen hat. Also in den einzelnen Räumen. Zur Verständnis, da in Dungeons läuft man durch Räume, man kann manchmal wählen, ob man einen bestimmten Pfad nimmt, dann kann man einen anderen eben nicht mehr nehmen. Und da sind Räume dabei wie, durchsuch deine Bibliothek nach einer Basic Landcard, zeig sie vor, nimm sie auf deine Hand. Oder legt 2+1+1 Marken auf eine Kreatur, scry 2, golde eine Kreatur, erschaff ein Treasure, zieh eine Karte, irgendjemand verliert 5 Leben, sowas. Und dadurch, dass man Gegnern Schaden zufügen muss, um weiterzukommen in der Undercity mit der Initiative, soll halt verhindert werden, dass man einfach nichts tut. Also, dass man vor allem angreift, in dem Sinne, man muss ja Combat Damage zufügen.
Ich meine, ja. Ich find's cool, oder? Freddy, sag gerne du.
An sich mag ich ja sehr die Monarch-Mechanik. Ich bin aber kein sehr großer Fan von diesen spezifischen von diesen Venture into the Undercity. Erstens, es gibt ganz wenig Karten damit. Es gibt bloß 8 oder 9, ich glaube, in dem Set, die das wirklich machen. Und mein großes Problem ist, dass quasi jetzt jeder mehr oder weniger gezwungen ist, halt so eine Karte mit sich mitzuführen, weil es richtig nervig ist, diese Dungeons zu tracken auf dem Handy, wenn man da die ganze Zeit nachschauen muss, wenn die Leute schauen, man muss immer das Handy rumgehen, wenn man es nicht dabei hat. Das heißt, eigentlich muss die Person, die das spielt, 4 Dungeon-Marker für die Leute mitbringen, damit sie das schön alles tracken können, damit sie das sich durchüberlegen, dass sie das sich überlegen können. Und es hat außerdem so ein bisschen komische Rules-Interactions, wenn man tatsächlich Venture spielt. Wo gehe ich jetzt halt rein? Weil ich glaube, man kann auch mit der, wenn man jetzt Venture into the Undercity ist, aber es liegt bereits ein anderer Dungeon, kann man da auch weitergehen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und allein, dass es halt trotzdem dann relevant sein kann, vor allem.
Also ich habe noch mal nachgeguckt, wenn ein Spieler schon in einem Dungeon ist und der nicht die Undercity ist und dann die Initiative triggert, dann bewegt er sich in diesem Dungeon weiter.
Ja.
Also dann kommt er gar nicht in die Undercity.
Ja. Aber es gibt so ein paar ganz komische Dinge, die halt auch noch das Spiel, denke ich, aufhalten werden. Mehr als dieses Monarch, ich attack dich, ich bekomme am Ende was und weiß nicht, ich glaube, die Mechanik liest sich viel besser, als sie sich, glaube ich, spielen wird.
Das ist ein interessantes Argument, dass es vielleicht diesen kontraintuitiven Effekt haben könnte und das Spiel auffällt, anstatt es zu beschleunigen. An sich finde ich, ist eine Mechanik, die mir erstmal sehr zusagt, die genau in die richtige Richtung geht für Commander. Alles, was Leute dazu bringt, das Spiel voranzubringen, sich anzugreifen, den Game State zu verändern, finde ich coole Mechaniken. Und ich glaube, dass sich in diesen Mechaniken auch irgendwie sehr, sehr viel gelernte Lektionen zeigen, die Wizards mittlerweile verstanden hat über das Commander-Format und was es für viele, viele Leute spaßig macht. Deswegen finde ich es erstmal was Positives und ich meine, ich sehe so ein bisschen diese Bedenken, die du hast, Freddy, würde ich jetzt aber erstmal so ein bisschen abwarten, ob die sich auch bewahrheiten. Also ich glaube, wenn du die Karten in deinem Deck hast, kann ich mir vorstellen, dass Leute dann auch die entsprechenden Proxys, also entsprechenden quasi Token-Karten irgendwie mitbringen, mit dabei haben oder sich vielleicht sogar selber welche basteln. Also ich habe mal gesehen, ich weiß nicht mehr, ob das in unserer Community war oder auf Twitter, hat jemand irgendwie ein sehr, sehr cooles Bild gezeigt, wie er mit seinen Söhnen oder so oder irgendwie mit seinen Kids irgendwie so einen coolen, selbst so einen Dungeon gebastelt oder gebaut hat, wo man dann mit so einem Token oder so einem kleinen Männchen immer so irgendwie durchgelaufen ist. Das ist ja vielleicht auch eine Anregung für Leute, die so Karten spielen und an sich sich gegenseitig anzugreifen, finde ich eigentlich ganz geil. Also Mechaniken, die das bringen. Also ich bin ein großer, großer Fan von Monarch und ich glaube, unterm Strich wird sich in Initiative mehr von den positiven Sachen von Monarch zeigen und übertragen, als dass es diese Bedenken gerecht werden wird. Aber find's gute Points von dir, mal gucken. Man muss vielleicht abwarten.
Abwarten. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Nur kurz, weil ich noch, ich hab's ja nur vorgestellt. Ich hab das mir auch angeguckt und dann hatte ich den Punkt, den Freddy gesagt hat, direkt im Kopf mit, okay, also braucht jeder diesen Dungeon. Ich find's halt schade, dass Monarch ist ja deshalb so eine schöne Mechanik, weil die sehr viel in ein Spiel einbringt, aber die ist halt einfach nur fantastisch elegant und schlank. Hm. Also Monarch ist halt so total schön poliert und Initiative ist halt jetzt noch so, wenn es ein Edelstein ist, dann ist er jetzt gerade frisch aus der Mine gekommen, da ist noch nichts dran geschliffen, so fühlt sich zumindest jetzt erstmal an, finde ich. und da kann man sich schon noch irgendwie an den Ecken die Augen ausstechen, aber ich glaube, wenn man jetzt Commander Draft macht in Commander Legends 2 Battle for Baldur's Gate, dann ist es einfach witzig. Ich glaube, dann stört es auch nicht. Da wird wahrscheinlich oft genug dieser Token dabei sein, hoffe ich jetzt zumindest mal. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft genauso beliebt sein wird wie Monarch, würde ich fast mal bezweifeln, weil ich glaube einfach, dass schon viele, viele Commander-Spieler auch die so diese zeitlose, schlanke Eleganz von Monarch ganz gern mögen.
Okay, jetzt habe ich abgewartet und jetzt kann ich meine coole Überleitung machen, weil abwarten, ja? Das habe ich nämlich vorhin gesagt, vor dem letzten Satz, abwarten muss man auch bei der Karte, die ich dabei habe. Als meine erste heute ist es Call to the Void. Da muss man nämlich abwarten, bis man erfährt, was alle Leute geheim gewählt haben. Die Karte liest sich wie folgt. Es ist eine Sorcery, eine Hexerei von Schwarz. Kostet 4 farblose, ein Schwarzes und sagt, jeder Spieler wählt im Geheimen eine Kreatur, die er oder sie kontrolliert und eine Kreatur, die er oder sie nicht kontrolliert. Und dann werden all diese gewählten Kreaturen öffentlich gemacht und alle Kreaturen, die so ausgewählt wurden, werden zerstört. Und diese Karte kriegt von mir ein dickes, fettes Spiel, weil ich liebe Minigames in Magic. Ich liebe es an Commander Legends und an Commander-Produkten, dass Wizards Karten druckt, die spezifisch dafür funktionieren, die im Multiplayer funktionieren. Und bei dieser Karte finde ich es ganz besonders cool, dass du halt so ein bisschen so Game Theory machen musst und du überlegst dir so, okay, wähle ich jetzt meine eigene krasseste Kreatur und gehe davon aus, dass andere Leute die auch wählen, weil wenn ich quasi dieselbe Kreatur wähle, wird eine weniger von mir zerstört und dann sagen die anderen so, ah, okay, ich wähle vielleicht aber nur seine zweitkrasseste Kreatur, weil ich gehe davon aus, dass er selber seine krasseste wählt. Und dann ist aber quasi, dann denkst du vielleicht wieder, ah, okay, aber er denkt, dass ich das denke und so weiter. Und es ist dieses Mexican Shootout, dann muss man, dann überlegen da alle und dann wird's revealed und ich wette, es ist immer lustig, es wird immer so viele geile Situationen geben. Ich glaube, ich habe total Lust, die Karte in meinem Mata-Stack zu spielen, weil das sehr, sehr wenige Kreaturen nur hat. Das heißt, wenn ich nur eine Kreatur habe, dann kann man sowieso nicht so viel, dann kann die sowieso nicht so asymmetrisch bei mir sein, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute vielleicht unterschiedlich von anderen Leuten irgendwelche Sachen nehmen, weil das ist ja auch das Nächste so. Man muss ja nicht von, also quasi, es kann auch sein, dass alle dieselbe Kreatur wählen zum Beispiel. Und, oder zumindest zwei verschiedene Kreaturen. So, also das, ich habe keine Ahnung, wie sich das ergeben wird. Ich weiß nur, dass ich die Karte jetzt schon saugeil finde. Deswegen Spiel von mir.
Ja, Jochen, sag du erstmal kurz.
Ich würde ich glaube, die ist ein sehr ineffizienter, also ich glaube, die ist zum Zerstören von Dingen nicht so besonders effizient. Die kriegt trotzdem Spiel, weil die einfach lustig ist. Allein aus der Überlegung, dass da Situationen entstehen können, wo offensichtlich die schlimmste Kreatur auf dem Feld überhaupt nie gewählt wird, weil jeder gedacht hat, irgendwer wird sie schon wählen. Und dann ist irgendwelches Gegröße zerstört worden, aber es ist nichts großartig passiert. Das ist als, ich finde das als, wie Fritz gesagt hat, so als Minigame finde ich das sehr witzig. Ich finde das jetzt so als Removal-Karte ist, ja, die existiert halt. Da finde ich, da ist schon besser, wenn man zuverlässig weiß, was passiert.
Ja.
Aber da ist sie halt einfach lustig. Deswegen kriegt sie ein Spaßspiel von mir.
Ich habe halt diese Erfahrung mit den, zum Beispiel den weißen Leonin, dass, wenn es heißt Secret, es seltener Secret bleibt. Dass irgendjemand plaudert aus oder sagt quasi so, hey, warte mal, macht so ein Deal. So hinterher, so, es heißt Secret. So, ja, aber wir können trotzdem reden. Es ist ja nicht in den Game Rules.
Und wir Game Rules, die anzwinkern.
Ja, und deswegen, weiß ich nicht. Und ich gebe ihr einen Exil aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach eine Karte ist, die ich nicht spielen werde. Also ich kann sie mögen, aber ich sehe halt einfach nirgends den Platz in meinen Decks dafür. Und wie ich Decks konstruiere und Decks baue. Deswegen, es ist per Technicality bei mir ein Exil. Was?
Fair enough.
Ich kann aber, oder Jochen?
Ich glaube, Jochen ist, ne?
Ich habe, was ganz Kleines, was kann ich gut zwischenschieben, ist nämlich ein Halbling. Oh. Der Archivist of Ogmar. Die passen überall rein.
Ja, die teuerste Karte in diesem Set.
Die ist aber auch sehr gut. Es ist eine weiße 2/2-Kreatur, ein Halfling-Cleric. Kostet weiß und ein beliebiges, hat Flash. Und sagt, immer wenn ein Gegner seine oder ihre Bibliothek durchsucht, dann kriegst du ein Leben und darfst eine Karte ziehen.
Oh, damn.
Das ist jetzt so ein bisschen der Anti-Opposition-Agent, weil ich finde, das ist halt einfach, den finde ich einfach einen durch und durch coolen Typ, diesen Archivist of Ogmar, weil der gibt dir was, also der basiert auf einem Effekt, der ständig in Commander passiert, deswegen passt er perfekt in dieses Set. Und der lässt mich aber profitieren, ohne dass ich die anderen Leute am Tisch ständig abnerve und dass ich denen was wegnehme. Ich krieg auch was, also das kann schon zu deren Untergang beitragen, aber ich reibe es denen halt nicht ins Gesicht. Ich mache denen nicht ihr Spiel damit kaputt, was sie gerade machen wollten, sondern ich ziehe halt auch eine Karte. Und das ist finde ich aus so, weiß ich nicht, aus so Sportsmanship-Gründen finde ich die wesentlich schöner als den Opposition Agent. Und gleichzeitig ist es halt ein Effekt, der passiert einfach immer in einem Commander-Spiel. Es wird ja ständig was gesucht.
Ja, und ich finde ihn auch komplett, also ich finde, er rechtfertigt auch seine 20 Euro, muss ich ganz klar sagen, die jetzt gerade im Pre-Order ist. Oder wenn er überhaupt noch so günstig ist im Pre-Order, das weiß ich ja auch nicht mehr.
Wenn er rare ist, er schon.
Ja.
Puh, what?
Und wie gesagt, es ist die teuerste Karte aus dem Set. Jesus. Und ich finde ihn halt einfach, ja, wie du gesagt hast, eine faire Version vom Opposition Agent, weil mein großes Problem mit Opposition Agent ist nicht, wie stark der ist. Es ist jedes Mal die ganze Logistik hinter den Resolven von seinem Effekt, die zu Problemen führt. Hinter denen, da ist kein Logistikproblem. Du ziehst halt einfach eine Karte und das ist halt relativ stark, was das angeht. Und deswegen finde ich sowas halt, gebe ich ihn allein ein Spiel, weil ich finde halt einfach, ist es wichtig, Effekte wie eben solche zu haben. Aber wie gesagt, wenn es halt so ausartet wie Opposition Agent, ich glaube, der ist sogar stärker als Opposition Agent in vielerlei Hinsicht. Aber man hat halt kein Problem mit ihm und das, ich finde, okay, es darf starke Karten geben.
Also man sieht an diesem Typen, dass also Wizards ja vor einer Weile angekündigt hatte, hey Leute, wir haben euch gehört, weißer Card Draw, wir machen uns Gedanken, er wird kommen, es wird noch ein bisschen dauern. Wir designen das gerade alles, bis das dann endlich ausgedruckt ist und in euren Booster-Päckchen werden ein paar Monate ins Land ziehen. Diese Monate sind jetzt ins Land gezogen und ich glaube, es gibt einige relativ krasse weiße Card-Draw-Karten auch in dem Set, habe ich so ein bisschen gesehen und er ist eine davon. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da, man sieht es an dem Preis, ich habe ihn gerade gedoublecheckt, Freddy, 17 Euro geht's los auf MKM, also mein lieber Scholli. Für eine Rare finde ich das ziemlich, zeigt, dass es eine Menge weiße Decks da draußen gibt.
Er ist
gibt,
auf die Ledger Shredder-Niveau.
Und trotzdem muss ich ihm auch natürlich, nicht muss, sondern gebe ich ihm ganz freimütig im Spiel, weil ich das Weiß total gönne. Also ich glaube, Weiß stehen ein paar glorreiche Zeiten bevor. Es wird definitiv mehr Karten ziehen, als es gewöhnt ist. Und ich bin gespannt drauf. Und ich finde, das darf auch voll sein. Also das ist eine Art von weißer Card Draw, die, finde ich, mechanisch total reinpasst, die nicht irgendwie dazu führt, dass du auf einmal seltsame weiße Ultra-Card-Advantage-Monster-Decks kriegst. Er wird eine Menge Card-Advantage geben, weil es einfach von Fetchlands über wirklich jeden Ramp, über keine Ahnung, Court of Calling, das sind lauter grüne Beispiele, die mir gerade einfallen aus irgendeinem Grund, eine Menge Bibliotheken durchsucht werden in Commander. Und für 2 Mana ist das extrem guter Price-Value. Wie sagt man? Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie auch immer. Nächste Karte.
Ich kombiniere jetzt halt mal einfach kurz. Ein guter Typ. Ich kombiniere jetzt halt mal eure beiden Beispiele, indem ich eine schwarze Sorcery, die Karten zieht, nehme. Als mein nächstes Spiel, wenn wir schon dabei sind, weil es einfach passt.
Es ist eine extrem positive Folge heute, ne? Aber wir haben
es ja auch ein bisschen noch negativ. Es wird noch negativ. Aber wir sind ja gerade auf einem positiven Train und ich muss euch den Eldritch Pact zeigen. Es ist 7 Mana, 6 und 1 Schwarz für eine Sorcery mit Target Player draws X card and loses X life, where X is the number of cards in their graveyard. Gott, will ich Leute damit anzielen und sie töten.
Ja.
Gott, will ich das einfach machen mit der Karte. Ich habe da mehr zu sagen. Es ist halt einfach, einer meiner Lieblingskarten ist dieser Diabolic X und 2 Schwarz. Zieh X-Karten, mach X-Schaden. Und das ist halt einfach die hardcastete Version davon, die ich einfach kopieren möchte. Und auf, der Friedhofsspieler, der sich da gerade 20 Karten mit und sein 40 Lord of Extinction hat und dann.
Joik. Es ist halt wirklich dieser schöne Moment, wenn du judomäßig den Leuten sagen kannst: Warum haust du dich selbst? Ich weiß es nicht, aber jetzt bist du tot. Es ist übrigens auch die 2. Karte. In der Geschichte Magics mit dem Namen Eldritch, also mit dem Wort Eldritch im Namen, was ich irgendwie beachtlich finde, weil das ist wie eigentlich ein Wort, wo ich mir denke, so das könnte mittlerweile schon auf mehr Karten eigentlich gewesen sein. Und vom Effekt her, ja, ich glaube, dass sie lustige Sachen macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie fast häufiger als Finisher benutzt wird, um Leute zu killen, als tatsächlich als eigener Card Draw. weil auch einfach 7 Mana wirklich happig ist für einen Card-Draw-Spell. Und wenn ich dann für 7 Mana 15 Karten ziehe, 15 Leben verliere und dann die Hälfte wieder abwerfen muss, weil ich mein ganzes Mana für die Karte rausgegeben habe, I don't know. Ich gebe ihr mal ein Spiel, eben weil ich auch diese Vorstellung so schön finde und auf ein kleines Exil von Anti-Schwarz-Jochen hoffe, damit wir nicht hier total mit Spiels durchdrehen am Anfang, aber ist eine lustige Karte, würde ich auch sagen.
Ich überrasche dich jetzt. Ich gebe dir ein Spiel aus dem Grund, weil das eine schwarze Karte ist. Ja, pass auf. Ich finde, diese schwarze Karte, die bildet sehr gut das ab, was andere schwarze Karten irgendwie nicht hinkriegen. Das heißt ja im Banner Pie von Magic, dass Schwarz unter anderem für Ambition steht. Und das, finde ich, verkörpert diese, also Ehrgeiz. Das verkörpert die Karte viel besser als dieses Ganze mit, das hatte ich ja schon öfter mal, mein Problem mit Schwarz ist so, ja, dann habe ich meine ganze Familie aufgegessen, weil ich konnte. Hohoho, das ist ja so böse. Das ist halt einfach, das ist ein Warlock und der kriegt sehr viel. Also der lässt sich mit der Macht ein, die einem sehr viel geben kann. Die kann dich aber auch einfach zerquetschen, denn warum lässt man sich mit der Macht ein? Weil sie sehr viel stärker ist als man selbst. Wenn du der langweilig wirst, macht sie dich halt kaputt. Insofern finde ich das mal eine schöne Umsetzung von einem der Hauptmerkmale von der Farbe Schwarz in Magic. Deswegen ein Spiel.
Okay, gut. Jungs, ihr lasst mir keine Wahl. Ich habe viel zu viele Spielkarten heute mitgebracht. Ich muss mal mein Exil raushauen, damit wir nicht hier irgendwie uns vorwerfen lassen müssen. Wir würden blauäugig und fanboyig durch die Welt wandeln. Es ist Myrkul, Lord of Bones. Der hat 7,5, kostet 4 farblose Weiß, Schwarz und Grün, also Abzahnfarben, beziehungsweise was auch immer der neue Name von hat Abzahn. Ich werde alt.
Es gibt so viele Magic-Produkte.
So. Ist immer noch Abzahn? Okay, gut. Danke. Dieser Typ sagt auf jeden Fall, ist eine legendäre Kreatur Gott. Und er hat diese Gottfähigkeit aus dem Set, also wenn dein Life-Total weniger als die Hälfte deines Anfangslebens beträgt, dann ist er unzerstörbar oder hat er unzerstörbar, muss man korrekterweise sagen. Und er hat die eigentlich sehr schöne Fähigkeit, immer wenn eine andere Nicht-Token-Kreatur von dir stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Und wenn du das machst, kriegst du einen Token, der eine Kopie dieser Karte ist, außer dass er ein Enchantment ist statt irgendwelchen anderen Card-Types. Und jetzt werden alle Leute sagen so, hä, Fritz, Moment mal, du hast doch ein Abzahn-Enchantress-Deck, warum gibst du dieser Karte ein Exil? Weil er wäre doch der perfekte Commander dafür. Und nein, wäre er nicht, weil ich habe nicht so viele Kreaturen in dem Deck. Ich habe halt meine paar Enchantresses. Und klar, ich habe Sack-Outlets, aber das ist dann irgendwie diese 7 Mana für diesen Effekt macht in diesem Deck einfach nicht so viel Sinn. Leider. Und das ärgert mich. Und dann ärgert mich aber auch, dass er 7 Mana kostet, was immer so ein bisschen, finde ich, so ein schwieriger Spot für einen Commander ist, mit dem ich mich echt schwer tue, weil meistens, bis man da dann ist, ist irgendwie, das ist so spät und dann wird er zerstört, dann kostet er 9 Mana. Und man muss den halt zerstören, weil wir wissen alle, die Decks, die mit dem gebaut werden, werden unfassbar nervige, overpowered Aristocrats-Decks sein, die einfach in der Command-Zone einen Dark Mike Mekeos the Unhallowed basically haben, der, ja, okay, natürlich die Sachen exilt, also das heißt, du kannst sie dann nicht nochmal aus deinem Friedhof irgendwie sonst woher holen oder so, es sei denn irgendwie in Response auf diesen Trigger, aber dann funktioniert er ja nicht mehr, aber trotzdem halt einfach nervige Sachen machen wird und deswegen muss ich hier mal, ich weiß, Leute werden den wahrscheinlich lieben und sicherlich auch viele Leute da draußen haben Bock, mit dem Deck zu bauen, aber ich muss jetzt einfach mal ein Exil raushauen hier und das kriegt der Myrkul von mir.
Ich schließe mich dir an. Der kriegt ein Exil, ich finde, wie du gesagt hast, der ist sehr teuer und der ist halt nicht wie die Theros-Götter zum Beispiel von Anfang an unzerstörbar. Das heißt, es kann damit einhergehen, dass du bereits diese Klausel erfüllst, wenn du ihn spielst, muss aber nicht. Und der wird ja halt sofort weggeballert. Außerdem ist mein Goblin-Gehirn mal wieder viel zu doof, um sich gute Sachen damit auszudenken. Insofern ganz gut, dass er schwarz drin hat, durch in die Spiel. Und er kriegt außerdem ein Exil, weil Celebrimbor der einzig wahre Gott der Toten ist. Der ist nämlich gerecht und gut und wunderbar und Mirkul ist, und übrigens war auch mein Sterblicher, also wir haben ungefähr die gleiche Vita, aber ist der viel coolere Totengott und deswegen kriegt der von mir ein Spielexil und ein Flavorexil und pff, ja, generell, ich mag den einfach nicht.
Ich halte mal ganz kurz was in die Kamera. Tut mir leid, drückt auf Spotify. Das ist eine Wand von Leuten, die wie Verrückte eingemauert sind. Und ich liebe diese komische Ästhetik von den Toten, die die Kathedrale, was heißt die Kathedrale, die Wände in den Wänden eingesperrt sind, diese super düstere Ästhetik. Und ich mag es einfach, dass der Mirkul dann quasi deine eigenen Toten nimmt und für ewig in diese Särge oder was war es bei Game of Thrones, diese Wand aus Gesichtern von den Faceless, von den Assassinen hat. Und ich liebe einfach die Ästhetik. Okay,
das ist dem sein Flavor, verstehe.
Und deswegen ich werde noch später auf Flavor zurückkommen, weil der meiste ist Trash in dem Set für mich. Aber ich finde, den haben sie da richtig cool hingebracht, dass er dann aus den Toten dieses Memorial baut. Und klar, er wird mit Devoted Druid Infinite gehen. Mittlerweile geht alles mit Devoted Druid Infinite. Devoted Druid, für Leute, die es nicht wissen, tappt für Mana, Mana Dork. Du kannst die -1/-1 Marke auf ihn legen, um ihn zu enttappen. Und normalerweise 0/2. Wenn Mirkul draußen liegt und er stirbt, wird er enttumt und er wird ein Enchantment. Kann immer noch die -1/-1 Marke auf sich legen, aber weil es keine Kreatur mehr ist, kann er sich aber quasi ewig antappen und tappen für Mana. Und er stirbt nicht, weil er ist ja keine Kreatur mehr. Er verliert jetzt seinen Kreaturentypen.
Ja, ich meine, alleine sowas nervt mich schon, wenn ich das schon höre, dass es so diese Commander, wo du einfach weißt, so, sie sind instant eine Infinite-Mana-Kombo mit irgend so einem Quatsch. Das geht mir schon immer auf den Sack. Weiterer Grund für Exil.
Wenn, dann baue ich den halt auch wirklich, wenn ich mal als richtiges so alles auspacken. Wir nehmen das härteste gerade, was wir zur Hand haben. Und für sowas habe ich auch mal ganz gerne Deck parat. Und ich glaube, für sowas könnte ich den auch sehen. Deswegen kriegt er ein Spiel von mir.
Mhm. Ich bleib mal bei Dingen, die so ein bisschen böse sind, aber ich finde auf eine lustigere Weise als der gute Mirkul. Descent into Avernus war eine Karte, die mir gefallen hat. Ein Enchantment für Rot und 2 beliebige. Und es sagt, zu Beginn deines Upkeeps darfst du 2 Abstiegsmarken auf Descent into Avernus legen. Das ist übrigens auch der Titel eines Abenteuers für Dungeons & Dragons 5. Then each player creates X Treasure Tokens. Also jeder Spieler erschafft so viele Treasure Tokens, wie da Marken drauf sind. Aber es kriegt auch jeder so viel Schaden, wie da Marken drauf sind. Das ist, finde ich, eine verdammt lustige Karte, weil die damit spielt, dass der ganze Tisch, also man selber ist der Hort der Gier, aber alle anderen sind ja auch gierig. Das heißt, die könnten das ja wegschießen, aber die kriegen ja Geld. Und ich finde die Vorstellung sehr lustig, das hatte ich Freddy schon vor der Aufnahme gesagt, dass man in dieser Stadt, die da gerade abschmiert, man sieht schon den Höllenschlund, wo man aufschlagen wird. Aber man weiß, ja, man hat noch 2-3 Tage Zeit, da kann man auch noch mal einen Markttag machen. Man muss ja nicht als armer Mann in der Hölle ankommen. Und das finde ich einfach nur lustig. Abgesehen davon, ich finde die Karte auch spielmechanisch einfach sehr cool, weil die das Spiel beschleunigt. Und das ist nie verkehrt.
Freddy, sag du mal.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der Karte.
Ich bin ich auch.
Weil ich mag sie vom Flavor her, ich mag Avernus alles. Ich mag dieses Tracking mit den Descent-Counter nicht und Treasures Leuten zu geben, weil du hast halt das Problem, dass es durchaus nicht an jedem Tisch gut ist. Die Karte, und das sind solche diese apolitischen Karten, die halt, zum Beispiel, wenn es live entdeckt ist, nimmt sich halt damit raus, geht Bolle mit deinen Karten und wandelt all sein Leben um in Treasures und du kannst es selbst nicht mehr spielen, weil eigentlich rampst du nur diese eine Person. Sie haben ein großes Problem mit mit diesen Politics-Decks, die allen Leuten Sachen geben, wie jetzt zum Beispiel Grupak, Kynaios und Tiro. Aber ich glaube, die ist ein bisschen nischiger, dass ich sehen kann. Ich gebe ihr trotzdem einen Exil, weil ich glaube einfach, dass Das Ding wird immer gegen dich zu hart abused, denke ich.
Ich tue mir schwer mit der Karte, weil ich an ihr merke, wie sehr ich mittlerweile vorsichtig und misstrauisch bin, immer wenn Treasures im Spiel sind, weil an sich ist die Karte super lustig und gefällt mir eigentlich auf jeder Ebene. Also ich finde, ich habe keine Ahnung von Dungeons & Dragons Flavor oder der Baldur's Gate Flavor, aber irgendwie finde ich das lustig, was du gerade erzählt hast. Die haben da diese Stadt, die feiern nochmal, der Markt brummt, aber irgendwie rutschen sie so in irgend so ein Höllenloch ab. Ich finde auch diese Mischung aus, die Leute kriegen Group-Hug-mäßige Treasures und ein bisschen Schaden und merken vielleicht deswegen nicht so sehr, dass sie den Schaden kriegen oder haben einen Anreiz, das zuzulassen. Da gibt's eine Menge verschiedene Decks, wo man das irgendwie interessant spielen kann. Aber irgendwie wäre es mir, glaube ich, echt lieber, wenn sie statt Treasures einfach Mana machen würde und die Leute das Mana einfach dann in dem Zug verwenden müssen. Das wäre irgendwie auch ein bisschen röter, weil du nicht dann dem Control-Deck einfach so viel gibst, um sich irgendwie über Jahre hinweg da einen gigantischen Geldspeicher zu bauen und ein bisschen mehr die Decks belohnst, die impulsiv sind, so wie du und als roter Magier eben auch bist. Und ich glaube, das ist das, was so am Ende des Tages, obwohl ich die Karte cool finde und ich glaube, dass ich mit dieser Karte eigentlich nie ein schlechtes Spiel haben werde und die immer sehr, sehr lustige Sachen machen wird, werde ich jetzt einfach mal so ein Warnspiel geben an Wizards, wo wir ja wissen, Wizards hört sich diesen Podcast bestimmt, Mark Rosewater hört sich den an, einfach um mal zu signalisieren, so dass mir das langsam echt ein bisschen viel getreasure irgendwie in
aber
Magic the Treasuring
wird. Warnexil dann, oder?
Genau, schön. Habe ich Warnspiel gesagt? Ich meine Warnexil.
Ja.
Ich meine Warnexil.
Okay.
Genau. Freddy, mach weiter.
Ja,
wir sind beide, so, glaube ich, ein bisschen durch heute.
Ich glaube auch. Jetzt
ich muss mal ganz kurz einwerfen, dass ich echt stolz auf uns bin, wie wir diesen Podcast aufrechterhalten. Mal so als kleine Meta-Sache. Und ich möchte an dieser Stelle auch einen ganz, ganz wichtigen Shoutout geben, den wir schon oft gesagt haben und vergessen, weil wir sind ja mittlerweile echt alle berufstätig und haben echt viele andere Sachen zu tun. Und ich finde es geil, dass wir immer noch diesen Podcast einmal pro Woche gemeinsam machen. Es ist nicht immer leicht. Also ich merke es an mir, dass ich manchmal echt teilweise wirklich müde bin. Deswegen bitte seht mir auch den ein oder anderen Versprecher vielleicht nach. Und der allerkrasseste Mann in dieser ganzen Veranstaltung, muss man einfach mal sagen, ist der Tehoma, der Matthias, unser YouTube-Editor, der so geil, finde ich, uns auf YouTube diese Videos baut und echt diese ganzen Karten hinzaubert. Also gigantischer Shoutout an ihn. Bitte auch an alle Leute da draußen, die Bock haben, einen coolen Editor mal zu suchen für kleine Gigs oder so. Ihr dürft ihn uns nicht wegnehmen, aber wir empfehlen ihn wirklich wärmstens. Auf jeden Fall Shoutout an Matthias und Shoutout auch ein bisschen an uns selber, dass wir das so durchhalten. Ich glaube, das darf man mal so sagen, yay, ohne dass das allzu sehr Selbstbeweihräucherung ist. Oh Gott, ich bin echt zu.
Der Matthias ist sozusagen unser Archivist auf Ogma.
Ja,
also der hat absolut immer viel zu tun, aber kriegt auf jeden Fall ein Spiel von uns allen drei.
Ja, genau. Und nach dieser
glorreichen
Beflügelung unser Selbst und von Matthias. Was soll diese verdammte Gate-Scheiße in diesem Set? Nine Fingers Keen, ein Sultan Commander, der, wenn er angreift, 9 Karten durchsuchen kann und dann kann er Gates legen. Und wenn du bereits 9 Gates hast, dann darfst du quasi alle anderen Karten ziehen. Und dann hast du lauter andere Gates. Ja, jedes Gates-Deck wird mit Mazes End enden. Es ist ein verstecktes Combo-Deck, egal wie sehr man es bauen möchte. Man hat 11 Gates übrigens mittlerweile in Sultai, also geht es auch.
Und 4-4.
Sonst musst du es
ja diesen 4-4.
Und Ward Pay 9
es ist Life. Where Ward Pay 9 Life? Aber die ist es gar nicht. Es geht mir um das ganze Gates-Thema. Gates sind Müll. Gates werden immer in Mazes End enden in Commander. Gates sind schreckliche Karten. Jeglicher Gate-Support ist komplett parasitärer Müll wie Energy, weil sie nur mit sich selbst funktionieren und, oh, du musst scheiß Karten spielen. Wie werden scheiß Karten ausgeglichen, dass du getappte Länder und sonstiges dann dafür spielst? Ja, dann wird halt da eben der ganze teure, generische Ramp reingepackt, die ganzen teuren, generischen Ristic Study Karten und jedes Spiel ist das gleiche und jedes Deck ist das gleiche. Weil du fängst ja schon mal alleine mit einem Grundstock von 25 Karten an.
Damn. Freddy, willkommen zurück. Ich bin wach geworden wie ein Schnitzel gerade durch deinen Rant. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Es ist mir nicht ganz klar geworden, ob du Gates jetzt gut findest oder nicht.
Spiel, absolut. Was sind Gates für geile Müll? Oh.
Oh, Jochen, was ist deine Meinung? Vielleicht auch zu Nine Fingers Keen.
Also zu Nine Fingers Keen, ich finde Ward, Pay 9 Life schon hart. Also das ist, ich finde die nicht so, das liegt, er ist nicht so wie Golos zum Beispiel. Das liegt aber daran, dass er halt einfach, wie Freddy gesagt hat, man muss ihn halt auf eine Weise bauen und nicht einfach nur mit Ländern. Wer hätte es gedacht, dass das gar keine so gute Idee ist. Also hat schon ein bisschen an Schrecken verloren. Ich finde halt dadurch, dass er Gates hat, ist Freddys Argument schon sehr berechtigt. Wieso sollte man nicht Maces End einbauen? Also der endet halt sehr schnell in einfach so seinem Bereich, wo halt nur Nine Fingers Keen rumläuft. Mit allen Türen und Gattern, die er finden kann. Und die meiste Zeit das Gleiche macht. Ich finde auch das nicht so super spannend, die Mechanik, die dahinter steckt. Also ich würde ihm ein Exil geben. Ich finde, das Einzige, was ich daran cool finde, ist, dass er mich an einen anderen neunfingerigen Charakter erinnert aus einer Buchreihe, nämlich den Nine Fingers Logan aus The First Law. Der ist aber kein Rogue, sondern ein Barbarian und ist auch nicht angenehm, wenn man in seiner Nähe ist. Und ich glaube auch, Nine Fingers Keen ist nicht angenehm, wenn man mit ihm am Tisch ist.
Ich muss mal ein bisschen eine Noob-Frage stellen. Kann man denn eigentlich überhaupt mittlerweile alle Gates spielen oder genug in dieser Color Identity, dass Maze's End überhaupt verlässlich triggert?
11 hast du. Du hast 11 in Soltal.
Ah, okay. Ich habe so ein bisschen jeder jedes verloren, mal wie viele verschiedene Gates. Mal, ich meine jetzt das Gruul Gate kann ich ja zum Beispiel gar nicht spielen in den Farben. Deswegen finde ich an sich, okay, gut, man kann mit Maze's End gewinnen, wird man vielleicht auch häufiger mit dem Deck. Ich finde ihn an sich aber gar nicht so uncool, weil es mal...
Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, es ist eine Sie.
Ah, okay,
ich
hab's auch nicht, Entschuldigung. Ich finde sie an sich auch gar nicht so uncool, weil ich mir denke so, okay, so ein Sultai-Commander, der so ein bisschen so einen kleinen Combat-Damage-Trigger hat, bisschen eine untypische Strategie vielleicht für Sultai ist, eigentlich ist es doch was, was wir normalerweise immer loben würden. Also wir würden uns doch gerade bei Sultai eigentlich darüber freuen, wenn es mal nicht das typische Graveyard-Value Simic plus Schwarz-Gedöns ist. Und ich finde Ward Pay 9 Life schon eine Ansage. Also wirklich, er wird angezielt, die Gegner müssen erstmal 9 Leben zahlen. Finde ich cool. Das gefällt mir. Das, man kann ihn töten, es ist nicht total uninteraktiv. Aber der Preis ist halt irgendwie auch ein ordentlicher Preis. Also irgendwie finde ich den finde ich Nine Fingers Keen eigentlich ganz cool. Ich sehe allerdings schon, dass das halt so dieses Gate-Deck irgendwie, glaube ich, sehr schnell auch ein bisschen samey wird. Also gerade wenn man dann doch, also es ist halt so einfach und verlockend, sich sein Maze's End zu holen. Also für alle, die die Karte nicht kennen, die sagt, glaube ich, wenn man 10 Gates oder sowas hat, dann hat man irgendwie relativ schnell das Spiel gewonnen. Also ist eine alternative Wincon, die in diesen Gate-Decks ganz gut funktioniert. Aber ich gebe mal eines der seltenen Spexile für Nine Fingers Keen, weil ich jetzt anerkennen kann, dass es zumindest ein Versuch ist, ein halbwegs originelles Sultai-Design zu machen.
Es gibt aber mittlerweile schon relativ viele Combat Trigger Sultai Commander. Es gibt schon 5, 6 davon.
Aber haben sie auch Gates, Freddy?
Ja, aber ich möchte kein Baldur's Gate als meine Rare aufmachen, was halt nur mit Gates funktioniert.
Gut. Wie dem auch sei. Nächste Karte, oder?
Das kann ich verstehen.
Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade.
Jochen.
Okay. Ich bin's. ich bleib mal bei einem Helden, den ich gar nicht so cool finde. Also, Nine Fingers Keen, okay, ich hab jetzt gerade mal kurz geguckt, was die so drauf hat. Da finde ich sie schon cool, im Spiel halt nicht so richtig. Will, Blade of Frontiers. Das ist so, der hat mich nicht so richtig begeistert. Und das liegt nicht mal so richtig an Will. Das ist ein bisschen ein ungerechtes Exil jetzt. Ich kündige es gleich an. Will, Blade of Frontiers kostet rot und ein beliebiges, ist ein Human Warlock mit 1-1 und sagt, wenn du einen oder mehrere Würfel würfeln würdest, tust du das stattdessen mit einem Würfel mehr und ignorierst den niedrigsten Wurf. Also in D&D-Terminologie wäre das bessere Advantage, also Vorteil. Also sogar noch besser als Vorteil eigentlich ist. Und immer wenn du mit einem oder mehreren Würfeln würfelst, dann darfst du einen +1/+1 Marker auf den Will drauflegen. Also zum einen gibt es schon gerade in Rot seit Adventures in the Forgotten Realms.
Und er hat noch Choose a Background.
Genau, Choose a Background hätte ich fast ich überlese das immer, weil, ja, das ist zwar wichtig, aber ich denke immer, Flavortext, was auch so klein ist. Ja, also man kann mit ihm tolle Dinge tun, wenn man ihn garantiert, kann man das machen, wenn man den richtigen Background wählt. Ich habe auch eine absolut, weiß ich nicht, seltsame Obsession, mir mein Würfeldeck zu bauen, aber ich hatte das ja schon in unserem Spielerdeck zu Adventures in the Forgotten Realms. Ich finde, Würfeln an sich ist einfach die unspannendste Mechanik in Dungeons & Dragons, deswegen fand ich das damals schon nicht so cool, dass sie die Faszination dieses Spiels auf diese Weise rübergebracht haben. Dann gibt's in Rot sowieso schon etliche, also nicht etliche, aber es gibt schon ein paar Karten, die sagen, hier würfel noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, und Würfelkarten an sich haben, finde ich, und dafür steht ja dieses Exil im Allgemeinen, also eigentlich für alle Karten mit so Würfeleffekten drauf. Würfelkarten haben das Problem, damit man die spielt, müssen die auch, ohne dass der Würfelwurf gut ausfällt, ja bereits relativ gut sein, sonst sind sie halt Müll. Und darauf kommt dann immer noch halt dieser Würfeleffekt, der chaotisch ist, das kann man mögen oder nicht, aber es ist ja selten, dass der Würfeleffekt dann dir die Karte zerstört oder so. Das heißt, du hast dann schon eine ganz gute Karte, die wird dann allerhöchstens noch besser mit so einer Chaos-Mechanik, die ich nicht wirklich gut finde und spannend. Und deswegen kriegt Will von mir jetzt ein Exil. Der kriegt die Axt stellvertretend für alle Würfel, die er in der Tasche hat. Auch wenn er cool aussieht.
Ich habe eigentlich kein direktes Problem mit ihm. Ich finde 2 Mana 1-1 Commander immer eigentlich ganz sympathisch, weil gibt's nicht so ganz häufig. Mit Choose a Background kann man ihn auch ein bisschen lustig kombinieren mit ein paar Sachen. Ich meine, ich kenne deine Abneigung gegenüber Glücksspiel in Magic, also gegenüber den Würfelwürfen. Ich glaube, Freddy teilt die auch ein bisschen und ich kann die auch nachvollziehen, dass es manchmal bei so Münzwerfdecks auch zum Beispiel enorm überhand nimmt, wenn einfach dann diese ganzen Effekte Krags 15 verschiedene Daumen hast und dann einfach 10.000 Münzen wirfst die ganze Zeit und irgendwie einfach kein Ende mehr in Sicht ist. Jetzt beim Will persönlich finde ich es nicht so schlimm. Also ich freue mich für Leute, die sagen, ich würde gerne ein Würfelwurfdeck bauen. Gibt's ja Leute da draußen, die da Lust drauf haben. Jetzt haben sie noch eine weitere Commander-Option. Ich glaube, die davor, die es schon gab, waren auch schon relativ stark. Also ich meine, keine Ahnung, ob es noch einen weiteren gebraucht hat. Aber mich stört der jetzt auch nicht. Und weil er mich nicht stört, habe ich eigentlich auch keinen Grund, ihm ein Exil zu geben. Ich persönlich, es ist nicht mein Jam, ich werde ihn jetzt nicht spielen. Ich könnte ihm so ein technisches Exil geben. Ich gebe ihm mal ein technisches Spiel, um an das anzuknüpfen von Freddy vorhin.
Es gibt ja auch eine Uncommon in Blau, die das Gleiche macht. Und er ist halt dieser typische, hey, ich verdoppel halt meinen Ding-Commander. Das ist nicht mein Problem mit ihm. Wenn du es machen möchtest, mach's. Du wirst ihn mit Blau kombinieren, weil die ganzen Würfeleffekte sind in Izzet. Was so ein bisschen mein Problem ist. Mein Problem mit ihm aber, das große Problem über allem. Okay. Und da werfe ich gerade 17, 18 bis 18 Karten rein in diesen ganzen Set, die alle von mir ein Exil bekommen. Aus dem gleichen Grund. Dieses Choose a Background, weil Will kommt aus Baldur's Gate 3. So wie Shadowheart, Lazelle, Jahira. Es gibt einen Haufen Charaktere, die aus den Videospielen kommen. Die aber dann eine Farbe haben mit Choose a Background, was eben nicht möglich ist in den Videospielen. Und sehr viele davon sind so richtig nervig Design oder so richtig schöne Flavorbrüche, die ich einfach hasse, wie zum Beispiel, dass Imoen einfach ein monoblauer Commander ist. Ein Charakter, den ich nicht mal in Blau zuweisen würde, aber das ist das eine, was man nicht rausbekommt. Und es gibt so viele von diesen Charakteren, die ich halt einfach sehe und ich denke sofort ans Spiel und es kotzt mich einfach an. Weil ich möchte halt wirklich doch trotzdem Magic, auf gewisse Art und Weise Magic spielen. Und dann die ganze Zeit zu sagen, das ist aber von BioWare und das ist von, Gott, wie heißen sie? Larian Studios.
Larian.
Genau. Ein Charakter. Oder eben wird es jetzt. Es gibt einfach so viele dieser Charaktere, dieser Legenden, mit denen kann ich einfach nichts anfassen, weil es ist dieses eklige, es passt nicht und deswegen werde ich sie einfach nicht spielen, weil sie mir einfach so im Kopf nicht passen. Der einzige dieser ganzen Named Character Commander, die ich mag, ist Karlach, Fury of Avernus, weil sie es endlich geschafft haben, einen extra Combat Commander zu drucken, der fein ist und nicht mit Helm of the Host Infinite geht.
Also ein Exil für Will.
Ein Exil für, glaube ich, 17 und Karten.
Und du bist direkt übergegangen in dein nächstes Spiel, Freddy. Wie geschmeidig. Du alter Trickser.
Mach dann das, doch gerne direkt weiter, Freddy, mit Karlach oder Karlach.
Karlach, Fury of Avernus, ein Tiefling-Barbar. Übrigens, man wusste bis vor kurzem nicht, dass es ein Barbar ist. 5-4 mit folgendem Text. Whenever you attack, if it's the first combat phase of the turn, untap all attacking creatures, they gain first strike until end of turn. After this phase, there is an additional combat phase und choose a background. Grund, wieso ich die mag, ist, dass sie erstens, mit der kannst du einen Background wählen, weil sie in der Lore so ein unglaublich alter Charakter ist. Sie ist halt auch Teil von diesem Blood War, der Krieg zwischen Teufel und Dämonen. Sie ist extrem alt, hat außerdem, wie gesagt, sie kommt wahrscheinlich in Decks für mich rein, weil sie eben extra Combat-Trigger hat. Ich finde sie sehr stark als Commander selbst. Und bei der funktioniert, die ist die einzige von diesen ganzen Karten, die ich mag. Und ich finde sie als Karte individuell gut genug und stark genug.
Also ich muss sagen, ich habe die irgendwie auch gesehen und ich dachte mir so, ich mag doch angreifen. Ich finde es gut, wenn Leute angreifen. Ich mag Agro-Decks. Wir haben ja auch da irgendwie in letzter Zeit ein paar Mal schon drüber geredet, auch in unserer Agro-Folge. Warum mag ich diese Karte nicht? Und irgendwie mag ich sie nicht, weil ich sie so ein bisschen lazy finde. Es ist so, hey, extra Combat Steps sind doch cool, das mögen die Leute. Wie wäre es mit einer Legende, die das sagt, dass immer alle Kreaturen von dir einen extra Combat Step bekommen, ohne weitere Sachen, die du machen musst, erfüllen musst. Finde ich okay. Also ich finde auch Aurelia zum Beispiel eine sehr, sehr lustige Karte. Irgendwie, ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Naya-Deck gehabt mit ihr, wo die ordentlich reingehauen hat. Aber irgendwie also jetzt ist quasi, nachdem ich gerade das Proforma-Spiel gegeben habe, für eine Karte, die mich jetzt nicht sonderlich irgendwie emotional tief berührt hat, kommt jetzt das Proforma-Exil für eine Karte, die, wo ich mir denke, so, okay, sie ist fein, passt, aber sie haut mich jetzt nicht irgendwie krass vom Hocker. Auch nicht mit Choose a Background.
Ich muss das erste technische Exil geben, weil ich finde Karlach eigentlich voll in Ordnung. Ich finde ihn halt nur ein bisschen langweilig. Also ich finde eigentlich, was heißt, es stimmt nicht, ich revidiere es. Ich finde es nicht langweilig, ich finde, es ist eine faire Art, Combat Steps zu machen. Mit nicht, okay, es sind 58.000, das Spiel ist vorbei, sobald ich einmal angreifen kann. Das finde ich gut an dem, aber ich kann mir einfach kein Deck vorstellen, also wo ich den als Commander bauen würde, ist okay, finde ich, wenn man in sein Deck hat. Aber ich hätte jetzt auch gerade kein Deck für den und ich würde mir kein Deck für ihn bauen. Deswegen ein Exil. Auch wenn er eigentlich, finde ich, das ist eine grundsolide Karte und ich mag halt wirklich, dass man auch mal sagt, okay, es ist, wenn es der erste Combat Step ist in diesem Zug. Da kann man Aggro spielen, man kann Spaß haben, Goblins in Leute reinzudonnern, aber man kann es halt nicht bis die Sonne untergeht machen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, aber ich habe kein Deck für den, werde mir auch keins extra für ihn bauen, deswegen technisches Exil.
Los, Fritz,
go. So, jetzt kommt mal wieder was Kleines, wo ich hoffe, dass wir hier auf eine positive Note kommen. Ich habe ja letzte Folge schon gesagt, im Teil 1 unseres Spiel oder Exils, übrigens unten in der Beschreibung verlinkt für alle, die sich dafür interessieren, dass ich irgendwie Elminster cool finde. Ich habe keine Ahnung, immer noch nicht, wer Elminster eigentlich genau ist. Ich weiß nur, ich finde den Namen lustig, das reicht mir. Und deswegen war ich von Anfang an positiv eingestellt, als ich Elminsters Simulacrum gesehen habe. Das ist ein blauer Spontanzauber, ein weiteres Ding, das mir sehr gut gefällt in Magic, ist ein blauer Spontanzauber, der 4 farblose und 2 blaue, also insgesamt 6 Mana kostet. Was ich schon mal interessant finde, weil das macht es herausfordernd. Blaue Spontanzauber für 6 Mana müssen einiges können. Und der letzte blaue Spontanzauber, der so richtig viel konnte für 6 Mana, war dieser Counterspell mit diesen 10.000 verschiedenen Modi, der immer lustig ist und ich liebe den. Und Elminster Simulacrum macht coole Sachen. Nämlich ganz simpel, für jeden Gegner kriegst du einen Token, der eine Kopie bis zu einer Kreatur ist, die dieser Spieler kontrolliert. Und das finde ich voll solid. Instant Speed, 3 Tokens der 3 besten Kreaturen, die du dir aussuchen kannst, für 6 Mana, ist, glaube ich, echt nicht zu verachten. Dafür lasse ich mir gerne mein Mana auf und in meinem Salamander-Deck, das dreht sich ja genau um Token-Effekte, um Token-Kopien. Mittlerweile gibt es, glaube ich, einige Simic-Decks, die das machen und die in die Richtung gehen. Und da wird die Karte sehr, sehr gut reinpassen. Und auch ganz allgemein finde ich das eine voll coole Karte. Es ist ein bisschen, so sage ich mal, die leicht fairere Variante, possibly leicht fairere Variante von Blatant Thievery, weil du eben nur kopierst und nicht klaust. Weiß ich nicht, ob das jetzt kontrovers ist. In gewisser Hinsicht ist es vielleicht auch krasser, weil du eben populaten kannst und solche Sachen. Aber von mir eigentlich ein ganz solides Linsensuppenspiel für diese Karte. Ich finde die total fein, lustig und freue mich auf die.
Ich gebe dir aus den gleichen Gründen ein Spiel, wie ich dem Archivist of Ogmar eins gegeben habe, weil du das gerade noch gebracht hast mit dem Blatant Thievery. Das ist eine schöne Karte und die trägt nichts ab von den anderen Leuten. Also die, es ist ja okay, wenn man seine Gegner fertig macht in Commander, aber es muss ja nicht immer sein, dass man sie bestiehlt und sonst wie mit der Erbsensuppe, die man gern mag, bewirft. Das heißt, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man halt was kopiert von denen und sie in Ruhe lässt. Auch weil ich nicht so gern habe, dass man mir meine Kreaturen stiehlt. Aber ja, das ist damit alles gesagt. Es ist eine freundliche, ich finde es ganz gut, das Bild, dass es eine freundliche Blatant Thievery ist. Und Elminster ist cool und es hat einen Frostriesen auf dem Artwork und die sind auch cool und ja.
Ganze Diss gegen Blatant Thievery. Wup, wup, Kleptoman Gang Unite. Also. Ich liebe meine Blatant Thievery. Okay. Und ich animiere hier alle beim Schlecker zu klauen. Und die Karte ist fein. Die Karte ist halt Instant Speed. Das ist halt, das macht sie halt sehr stark und bekommt halt ein gewisses Spiel deswegen von mir. Aber ich glaube, es gibt mir einfach schon, es gibt zwar nicht genau diesen Effekt, aber ich habe so das Gefühl, dass es diese Art von Effekten gibt. Diese Sahilis Artistries und sonstiges. Und
ich wärst aber überrascht, wie oft die nur auf deine eigenen Kreaturen gehen.
Aber das stört mich nicht. Das ist genau das, was mich so ein bisschen an der Karte stört, weil sie nur
auf die Preis-Leistungs-Verhältnis haben.
Also ich habe Freddy nicht stört, Fritz, weil Freddy ja vorher mit Blatant Thievery die Karten schon zu sich geklaut hat und dann ist es ihm auch egal, genau, dass er nur seine eigenen kopieren kann. Seine eigenen Karten.
Siehste. Ich weiß schon, dass es.
Karten haben keine Downside, wenn du einfach keine Gegner mehr hast.
Ja. Oder ich spiele einfach gute Karten und möchte meine eigenen dann kopieren, weil ich gute Karten spiele. Ja, ich verstehe das Argument, aber ich gebe ihr trotzdem ein leichtes Exil, weil ich vertraue Leuten nicht, gute Karten zu spielen.
Low Blow gegen alle, okay, Leute.
Gut. Ich meine, das ist halt so der ultimative Grund, so jeder Karte, egal wie cool du sie findest, immer ein Exil zu geben, weil so, die Karte ist cool, Aber ich will nicht, dass irgendwelche anderen Leute, außer ich, sie jemals verwenden sollen. Ich traue den
Leuten
nicht. Gebt alle eure Karten, alle Elements das Simulacra bitte an Frederik Haas schicken. Nur er ist der Einzige, der mit dieser Macht zurechtkommt.
Die verwahrt die dann in so einem Bleikoffer.
Ja.
Ich bleib bei den Mana-Kosten von Grad. Oder ähnlich hohen Mana-Kosten, sogar noch schlimmeren. Mit Legion Loyalty, ein Enchantment in Weiß für 6 und 2 Weiß. Und es sagt einfach nur...
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann du endlich diese Karte bringen wirst zu unserer ersten Folge.
Ja, ich habe sie letztes Mal geopfert der Zeit, aber die ist halt auch einfach cool. Die sagt einfach nur, Creatures you control have Myriad. Also Myriad ist diese Mechanik, wenn eine Kreatur mit Myriad angreift, dann erzeugt für jeden Gegner wird eine getappte angreifende Kopie dieser Karte erzeugt und die wird zum Ende des Kampfes ins Exil geschickt.
Und es ist ein Enchantment.
Ne? Das kriegt von mir ein Spiel, ich finde, also es heißt Legion Loyalty, ich bin absoluter Boros-Anhänger. Es ist nicht die gleiche Legion, aber es ist eine Legion, damit wären wir schon mal bei einem sicheren Spiel gewesen. Es ist Myriad. Myriad finde ich einfach cool. Myriad funktioniert mit sehr vielen Sachen toll, zum Beispiel mit Enter the Battlefield-Triggers oder mit Leuten kaputt hauen einfach. Also es funktioniert mit zwei Dingen, die ich mag. Und es hat ein geiles Artwork. Die sehen einfach super badass aus, diese Leute, die da drauf sind. Und es ist auch gleichzeitig, muss man sagen, ich habe darüber schon gesprochen, es gibt so Karten, die sind ganz gut, um Leute rauszulocken, weil Legion Loyalty, die musst du halt, du musst dann was tun, sonst wirst du verprügelt. Und vielleicht hast du sogar noch eine andere Karte, die nicht so auffällig ist wie Legion Loyalty, aber du legst erstmal Legion Loyalty raus, damit sich der ganze Tisch erstmal in Geschrei ergeht, dann irgendein armer Typ das entfernen muss und dann hast du deinen eigentlichen Trick und machst dann trotzdem alle kaputt. Wenn das nicht passiert, hast du immer noch ein saugeiles Enchantment.
Ich finde die super gut. Also Myriad an sich finde ich ist eine relativ starke Mechanik. Ich bin fast gehypter dafür, dass Blade of Selves endlich erschwinglich ist als für die Karte selbst. Aber jeder, der schon mal mit Myriad gespielt hat, weiß, wie stark die Mechanik ist. Und es bekommt, manchmal lohnen sich halt einfach die 8-Mana-Enchantments auch.
Also ich kann nur sagen, es ist ein 8-Mana-Enchantment und es hat das zwei sehr gute Sätze aus nur 5 Worten beinhaltet. Das eine ist, Creatures you control have Myriad. Simpel, elegant, es ist alles gesagt und es ist in your face. Der zweite Satz mit 5 Worten, diese Karte kriegt ein Spiel. Ja.
Sehr gut. Das erfreut mich und die Legion auch. Wenn man übrigens genau hinguckt, die tragen auch rot und also ihre Rüstung sind halt metallisch. Ist ein bisschen Boros-mäßig.
Na, wollen wir von 5 auf 4 kommen? Weil jetzt kommt nämlich ein 4-Mana-Artefakt von mir. Das Mirror of Life Trapping. Ein Artefakt ist folgendes besagt. Immer wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, wenn es gecastet wurde, dann schickst du es ins Exil. Und danach darfst du alle anderen permanenten Karten, die mit Mirror of Life Trapping im Exil geschickt wurden, wieder unter die Kontrolle zurückbringen. Es gibt genau 2 Use-Case-Szenarios für die Karte. Lol, ich bin Paramonikon, weil meine Enters the Battlefield triggern doppelt, aber es zählt auch für jeden quasi, weil man castet eine Kreatur, sie hat ihren ETB-Trigger, die Karte geht ins Exil und danach wird sie später wieder kommen, wenn die nächste Kreatur gecastet wird. Die andere ist, lol, ich spiele Containment Priest und zeige euch den Mittelfinger, weil danach kommen keine Kreaturen mehr ins Spiel und alles wird geexiled, was gecastet wird. Und ich baue den Softlock auf. Und weil es natürlich asymmetrisch ist, muss bloß eine Person am Tisch Containment Priest spielen, um die Karte ein miserables Spielerlebnis zu machen. Außerdem, finde ich, wird es definitiv zu Tracking-Problemen kommen, wo Leute das Zeug casten werden und dann, Moment, wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert das jetzt mit Muldrifter, wenn ich den evoke? Kommt es dann zurück? Kann ich den Feuer sacrificen? Wie genau stack ich das jetzt? Charge!
Ja, Geht mir ähnlich mit dieser Karte. Aber Moment, gibst du ihr ein Spiel oder ein Exil?
Sie kriegt ein Exil, weil es einfach eine extrem nervig zu resolvende Karte sein wird.
Ich glaube, ich muss ihr ein Spiel geben, in dem Fall, weil ich finde sie auch super weird. Es ist so eine Karte, wenn ich die sehe und wenn ich die lese, viermal ein Artefakt, dann habe ich so dieses Gefühl, was ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben, da war ich so 14 oder so und es war der erste Kamigawa-Block, der rauskam, das Original Kamigawa und zum ersten Mal Mirror Gallery kam raus, das gesagt hat, die Legendenregel existiert nicht. Und damals war die Legendenregel ja auch noch eine völlig andere, als sie heute ist. Das war irgendwie, du konntest nur eine Karte casten oder sowas und die anderen nicht. Irgendwie ganz andere, die wurde dreimal verändert seitdem. Und ich dachte mir damals so, komische Karte, komisches Artefakt. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen möchte, aber man kann, glaube ich, coole Sachen damit machen. Und es hat Mirror im Namen. Also einige Ähnlichkeiten mit diesem neuen Artefakt. Und ich glaube, dass ich ihr ein Spiel gebe, weil ich sie zumindest irgendwie funny finde. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Ich stelle sie mir aber irgendwie lustig vor in einfach einem Blink-Deck. Also klar, so Freddy wird jetzt mit den Augen rollen und für ihn ist ein weiterer Grund, dem noch ein Exil zu geben. Aber du kriegst ja die ETB-Effekte, dann gehen die weg, dann kommen die anderen Sachen zurück. Dann kriegst du, also ja, warum nicht? Kleines Spiel.
Ich habe mir den Text durchgelesen, dann habe ich mir den Text nochmal durchgelesen, dann habe ich mir den Text nochmal durchgelesen, habe mich entschieden, wenn ich die Wahl habe zwischen dieser Karte und einem Stock, nehme ich immer einen Stock. Mir ist nichts Lustiges zu dieser Karte eingefallen, was ich mit ihr machen kann, deswegen die Entscheidung für den Stock, denn damit fallen mir 28 lustige Dinge ein, die ich damit tun kann, weil ich ein Goblin-Hirn bin. Deswegen kriegt diese Karte von mir ein Exil, denn die ist einfach, in meiner Welt gibt es keinen Platz für solche Dinge.
Wenn du dich für einen Stein entscheidest, bekommst du sogar 36 Dinge, die du damit machen kannst.
Ja, also ich würde, wenn Stein zur Auswahl steht, würde ich den Stein nehmen, aber jetzt zwischen dem Stock und Mirror of Life Trapping immer den Stock.
Wo wir gerade beim Thema Dinge verdoppeln sind, statt 28 Stöcke, 36 Steine. Ich weiß nicht, ob das wird. Das war, nee, 48. Egal. Stock und Stein, das lass mal sein. Mach lieber den Storm King's Thunder. Das ist ein roter Zauber. Der kostet erstmal 3 rote Mana und X. Ist wieder ein Spontanzauber. Die Leute wissen, Fritz mag Spontanzauber. Und er sagt, wenn du deinen nächsten Instant- oder Sorcery-Spell diese Runde castest, kopiere diesen Spell X mal. Du darfst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Und was auch die Leute vielleicht wissen, Shoutout an dieser Stelle nochmal an die lieben Leute aus der coolen deutschen Magic-Community, die Lok und der Timbot, die bei mir in Würzburg zu Besuch waren. Da habe ich mit meinem Matas-Deck auch gespielt und da ist ja die Wincon, dass ich meine halbiere von irgendjemandem die Lebenspunkte Skullstorm-mäßigen Karten ganz oft kopiere und dafür ist sowas cool. Ich habe viel Mana, ich kopiere viele Dinge, ich halbiere so lange, bis ihr alle tot seid. Ich habe da viel Spaß, andere Leute auch. Sagt mir nicht, dass ihr keinen Spaß habt, denn ihr seid jetzt tot. Und deswegen kriegt diese Karte ein Spiel von mir.
Die Karte kriegt von mir auch ein Spiel aus dem einfachen Grund, das ist wieder der Titel eines Abenteuers für Dungeons & Dragons. Storm King's Thunder. Hekaton ist auch im Flavortext, das ist der König aller Riesen sozusagen. Ich bin riesengroßer Riesenfan, okay, das war jetzt nicht so beabsichtigt, dass das beides kommt. Ich liebe Riesen in D&D. Das Abenteuerbuch hat ein ganz wichtiges neues Kapitel für Riesen aufgeschlagen, weil die hatten früher so eine von den Göttern geordnete Hackordnung und inzwischen können die selber entscheiden, wie sie ihr Leben führen. Sturmriesen sind die allergeilsten Typen. Dinge zu kopieren ist mega fantastisch. Oberknaller gut. Was soll ich dazu sagen? Das kriegt ja aus. Das hat 3 rote Mana-Symbole, dann kriegt es 3-mal Spiel.
Ja, es kriegt nicht 3-mal Spiel. Es kriegt überhaupt ein Exil von mir.
Du Riesenhasser.
How dare you, Jochen? überraschenderweise nicht. Riesen sind eigentlich cool. Der Grund, weswegen das ein Exil von mir bekommt, ist, ich bin nie zufrieden mit egal wie viel Mana ich reinpumpe, weil ich. Ich sag mal so, ich pump achtmal rein, das Ding. Ich kopiere den nächsten fünfmal. Und dann muss ich noch einen Zauber resolven, der wahrscheinlich nochmal 5 Mana kostet. Das, ich bin bei 13 Mana, dass die Karte das macht, was ich möchte, damit sie so Game-End ist. Und dann kann ich ja auch sehr viele andere Zauberkarten
für
den gleichen Preis und brauchen jetzt auch keine 2-Karten-Kombi dafür, um den Value dadurch rauszuholen.
Nur Menschen würden sich so über sowas Gedanken machen. Ein Sturmriese würde sagen, 13 Mana, das ist ein Drittel von all dem, was ich habe. Los geht's, Freunde.
Ja klar, du kannst natürlich auch deinen Mana-Geysir spielen und dann könntest du halt auch den X-Zauber für die gleiche Mana, wo du Leute umbringst, castest.
Außerdem
du brauchst nicht mehr 2 Karten. Es ist halt das Problem, dass für mich ist die Karte eine absolute, wie sag ich mal, Win More. Es ist für mich die Definition von der Karte von Win More. Wenn ich bereits 16 Mana habe, damit ich wirklich das Game beenden kann, kann ich auch die 16 Mana in dieses Strixhaven roten Spell, der X verfünffacht, reinpumpen.
Und aber kannst du dabei auch so viele Witze über exponentielles Wachstum machen, wie wenn du damit 16 Mal einen Lebensverdopplungsspell kopierst? I don't think so.
Ja, aber ich kann auch über unendliches Wachstum reden, wenn ich das Ding mit einem Ral Zarek kopiere und dann Infinite Copies von Infinite Copies mache.
Ich möchte mich jetzt für einen Stock entscheiden an dieser Stelle.
Genau.
Das ist zu kompliziert für mich. Hört sofort auf.
Was ist dein Stock, Jochen?
Zeigt uns dein Stock.
Ich zeig euch einen Stock, der gleiche Stock ist, den sich Fritz ausgesucht hat. Das heißt, Fritz und ich sind wie zwei Hunde, die an einem Stöckchen ziehen können. Es ist aber ein kleiner Stock
ein
wieder.
Schönes Bild.
Es ist nämlich schon wieder ein Halfling. Mezzi, True Sword Paladin. Sie kostet Naya und 1. Ich nehme einfach mal an, dass es jetzt eine Sie ist. Ich habe nicht nachgeguckt. Hat 3/4, ein Halbling-Ritter. Und immer wenn eine verzauberte Kreatur einen deiner Gegner angreift, kriegt sie +2/+0 und trampeln bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn eine Aura, die du kontrollierst, in den Friedhof kommt, vom Schlachtfeld, darfst du die exilieren und bis zum Ende des nächsten Zuges kannst du sie spielen. Das, finde ich, ist eine absolut schöne Art, diesen größten Schwachpunkt von Auren auszugleichen. Denn Auren haben ja im Vergleich zu Equipment immer das Problem, dass sie weg sind, wenn man einmal was damit gemacht hat oder eben die verzauberte Kreatur gestorben ist. Das heißt, das ist aber gleichzeitig, finde ich, es nicht mega busted. Also ich finde es eine schöne Art, das umzusetzen. Weil wenn du es nicht zaubern kannst, aus welchem Grund auch immer, ist es halt auch weg. Und ich finde gleichzeitig, der erste Teil von ihr ist ein schöner politischer Ansatz für Auren, weil ich kann ja auch andere Dinge verzaubern. Und es ist im Grunde Goat, ohne dass es goadet. Es gibt natürlich auch genügend Auren, die goaden. Kann man auch einbauen, wenn man will. Aber das braucht man halt nicht mit Mezzi. Und deswegen finde ich das eine schöne politische Karte und ich finde es gleichzeitig eine hübsche, gute Idee, Auren ein bisschen zu boosten. Spiel.
Ich finde, ich glaube, man muss schon golden, wenn man tatsächlich andere Sachen verzaubern möchte, weil, also sonst wirst du dich halt irgendwie nerven, wenn du, weißt du, eine von diesen gigantischen grünen +8/+8 Enchantments drauflegst, okay, und dann fangen Leute dich da irgendwie an, weißt du, so richtig, richtig damit fertig zu machen und du sagst nur so, ja, aber du würdest doch +2/+0 kriegen, wenn du den Mana Scroot Player angreifst, anstatt mich mit meinem Naya Deck, wo es so gut läuft. Dann bist du so ein bisschen selber schuld, wenn ja, sowas passiert. Ich finde Mezzi aber, und deswegen ist mir die auch aufgefallen vor der Folge, eine total interessante Karte. Also 3/4 Naya-Farben und dann diese Mischung aus irgendwie so, du kannst diese Goat-Enchantments auf andere Sachen spielen. Das bietet sich wahrscheinlich an mit ihr. Du kannst es natürlich auch auf deine eigenen Sachen spielen und einfach so ein Aura-Tribal-Gedöns machen. Aber irgendwie diese zweite Sache, Verzeihung, dass du eben deine Auren quasi aus dem Friedhof zurückholen kannst, wenn was stirbt. Ich glaube, da steckt auch ganz interessantes, lustiges Combo-Value-Potenzial drin, was sicherlich interessante Experimente irgendwie macht. Und ich find's einen coolen neuen Archetype in Naya. Ich mag das, dass es diese politischen Sachen in Naya jetzt immer wieder mal gibt. Seit Marisi ist es ja wirklich jetzt nicht die allererste, sondern gibt einige. Und ihr wisst ja noch, als wir unser Spiel oder Exil hatten oder Precon-Folge mit diesem Gruul-Aura-Goat-Viech da, dieser 4-Mana-4-4-Typi. Ja, irgend so ein Schweinchen oder irgend sowas
war das. Kaimi war der Frosch.
Irgend so ein Eber.
Ja.
Den habe ich ja krass abgefeiert. Der würde natürlich in dieses Deck reingehen. Noch Weiß dazu zu haben, ist irgendwie interessant, weil Weiß halt auch ganz spannende Auren-Möglichkeiten gibt und vor allem dir auch nochmal Möglichkeiten gibt, deine Auren vielleicht besser aus der Bibliothek zu holen. Keine Ahnung, ob ich jetzt dieses Deck mir bauen würde, aber vorhin ist mir ins Auge gestochen als eine Art von Karte, die ich immer cool finde als Legende, die dir nicht sofort sagt, das Deck muss so und so aussehen. Also du hast dieses Deck schon, Wizards hat das Deck schon für dich gebaut, weil es so linear ist. Und bei dem kannst du schon im Design der Karte in verschiedene Richtungen gehen. Das mag ich immer, deswegen spiel von mir.
Ich spiele ja gerade nicht so viel 1v1-Zeug, Arena und so. Dann wüsstet ihr, wie miserabel gerade Naya Runes sind. In Standard und wie unglaublich stark in Pioneer Selesnya Auras sind.
Das kann ich mir vorstellen.
Der Support dahinter mit den Aura Mantis, mit den Enchantresses und den ganzen Ein-Mana Artefakten, die dann Enchantments, die dann Karten ziehen, führen zu einem extrem linearen und auch super resilienten Gameplan, weil du hast so viele redundante Teile, die du auch dann in Messi haben wirst. Wie gesagt, die ganzen Enchantress-Effekte, meine Enchantments sind billiger. Jedes Mal, wenn ich ein Enchantment spiele, bekommt meine Kreatur plus 2 plus 0 und oder plus 1 zu Trample oder plus 1 zu Lifelink, was auch immer, und du ziehst eine Karte. Und ich sehe, blöd gesagt, ich glaube, sie sieht interessant aus und ich mag auch die Goat-Idee dahinter, aber Upgrades werden wahrscheinlich immer in diese Richtung von diesen Enchantress-Storm-Decks aus den 1 gegen 1 Formaten gerade kommen, weil ich denke, das ist auch um einiges stärker. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung bei der, dass sich das alles, wenn es halt ein bisschen behind wird, dass die Upgrades halt leider in diesen sehr monotonen, sehr stormlastigen Gameplan fallen. Und dass du halt auch teilweise dann deine eigenen Kreaturen töten möchtest mit einem Sacrifice-Effekt, damit du deine Enchantments wieder casten kannst, damit du wieder Karten ziehen kannst, damit dein Generous Visitor wieder 1-1 Marken legen kann. Und ich sehe mich einfach nicht, wie ich davon komme von diesem Stormplan. Und deswegen gebe ich ihr ein Exil.
Das heißt, mittlerweile verteilst du nicht nur Exile, weil du das Gefühl hast, die Karte sind zu mächtig und zu verführerisch für andere Leute, sondern auch für dich selbst. Du bist sehr verantwortungsvoll, Freddy, heute.
Freddy will euer Bestes.
Ich gebe aber hier mal meine Sache. Jetzt kommt nämlich ein sehr komisches Spiel für mich. Etwas sehr Untypisches. Es ist ein Izzet Commander.
Das ist in der Tat.
Der auch noch chaotisch ist ein bisschen.
Ja, es ist ein chaotischer Izzet Commander in Mira Wildmage. 2/7 für einen Human Elf Shaman. 6 Mana, 4 und Izzet. Immer wenn du einen Spell castest, dann darfst du ihn unter dein Deck legen und reveals die obersten Karten von deinem Deck, bis du eine Non-Land-Karte reveals und darfst stattdessen diese Karte casten. Und es funktioniert einmal pro Runde. Grund, weswegen ich die Karte mag, ist, sie ist sehr restriktiv. Also sie ist nicht restriktiv, sie ist sehr teuer. Sie braucht 6 Mana, bis sie wirklich was macht. Und du hast eine wirklich interessante Balance mit ihr zu haben, wo du auf der einen Seite billige Enabler möchtest, aber wenn du zu viele billige Karten spielst, dann stormt sie in nicht wirklich gute Dinge rein. Oder du hast dieses Deckbau von wie risikoreich gehe ich, wie risikoarm gehe ich. Und das ganze Stacken ist jetzt, ich sag mal, ein Senseis Divining Top, dass ich mein Top stacken möchte mit ihr nicht machen. Ich glaube einfach, sie ist ein Commander, der perfekt in Ich glaube, der ist auch stärker, wenn man auch wirklich den Zufall ein bisschen entscheiden lässt, weil wenn ich zu sehr in diese, ich schaue, dass ich meine Mechanik anmache, dass ich mein Top habe und dann manipuliert der mir Karten oben auf meine Bibliothek und dass ich genau in diese Sache reinstorme, in mein Expropriate, in mein Extra-Turn oder sonstiges, ist, glaube ich, einfach nicht mit ihr so sehr gegeben wie einfach das dumme Go-Big-Red-Deck, das ich sehr gern mag mittlerweile. Also dieses, wo ich Rituale spiele, rote Rituale, um halt die große Kreaturen zu spielen. Und dann habe ich auf der einen Seite schon große Kreaturen und sobald Nira Wildmage liegt, habe ich halt immer den Vorteil, dass meine ganzen Rituale dann einfach einer dieser Trigger sind, die für sie ihren Chaos-Effekt stürmen. Und wenn sie nicht resolven und in ein anderes Ritual reinkommen, dann habe ich einfach meine Karte gecastet. Und ich glaube, sie ist ein super cooler Big Red Commander, der Chaos auf eine Art und Weise macht, die kontrolliert ist und gleichzeitig sehr chaotisch. Und das mag ich an ihr, weil sie so diesen extrem schmalen Grat zwischen nervig und busted wandert und ich glaube, sie ist genau auf der Mitte und das muss ich wirklich respektieren bei ihr.
Ja, sie ist so ein bisschen eine faire Variante vom Original Mishra, an den muss ich da denken. Also vollkommen anderes Deck und so, aber das ist meine Assoziation, dieser erste Mishra, der quasi sagt, wo du dann Sachen quasi mit demselben Namen Artefakte aus deiner Bibliothek oder aus dem Friedhof casten kannst und der dann genau solche Effekte auch irgendwie ganz oft hast und die auch mega, mega asymmetrisch sind. All das passiert mit ihr nicht, sondern so wie sie gewordet ist, ist sie tatsächlich eigentlich nicht so leicht abusable. Man kann sie nicht ganz so leicht irgendwie komischen Quatsch mit ihr machen. Ich finde die Idee mit dem Rituale-Deck, das du gerade genannt hast, irgendwie ganz interessant. Ich glaube, man kann ihr auf jeden Fall ein Spiel geben. Ich persönlich bin jetzt nicht so begeistert von ihr, weil ich mir wieder denke, so 2-7, sie hat keine Protection, also sie hat kein Ward, sie hat keinen. Also ich muss irgendwie mal gucken, dass sie nicht einfach stirbt. Und sie kostet von vornherein schon 6 Mana. Und das in Izzet-Farben, klar, ist okay. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Melek-Deck, der ist auch ein 6-Mana-Izzet-Commander und habe da einfach gemerkt, wenn ich den nicht total so baue, dass wenn der kommt, ich sofort irgendwie komplett durchrasiere mit dem, dann bleibt der meistens auch einfach nicht lange liegen. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass das bei ihr vielleicht auch dann irgendwie vielleicht auch nicht passiert. Vielleicht sagen die Leute auch, ist alles fein und so, aber ich glaube, dass sie ganz oft einfach dann durch Zufall so ein bisschen abgeschossen wird, weil jemand noch ein Removal-Spell rumliegen hat und man sich da dann so ein bisschen ärgert und sich dann denkt, okay, fuck, um sie überhaupt nutzen zu können, muss ich vielleicht doch wieder irgendwie ein bisschen diesen Effekt basten. Und dann führt das einen so ein bisschen so down a slippery slope. Deswegen kleines Ex-Spiel von mir diesmal.
Aber wenn sie Protection hat, glaubst du, dann wäre sie so interessant wie jetzt hat. Wenn sie sich dann hat.
Nee, absolut, absolut. Du hast recht. Sie ist definitiv ein interessanter Commander. Vielleicht kriege ich sie auch. Sagen wir so, ich gebe ihr ein Spiel. Du hast mich überzeugt.
Ich gebe ihr auch ein Spiel, weil die ja durchaus einer ist. Ich meine, die kostet viel Mana, aber du brauchst auch theoretisch nur eins übrig haben, wenn du sie gespielt hast. Und dann wird aus deinem kleinen blöden Cantrip, kann halt was Gutes werden. Das kann auch wieder nur ein Cantrip werden. Ich finde, die hat so ein bisschen Vibes von dem Precon-Commander, finde ich. Weil wenn das jetzt für dich als, wenn das dein allererster Spellslinger-Commander wäre, die ist so gewordet, dass du durchaus ja auch einfach Spellslingen kannst. Weil es ist ja eine May-Ability, also du kannst auch sagen, ich möchte jetzt aber lieber kontrolliert meine Zaubersprüche sprechen. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, wenn du mir das jetzt weghaust, dieses Ding, dann habe ich halt noch mein Mana offen, dann sehe ich zumindest noch, was rauskommt. Und das finde ich eigentlich ganz witzig und ich finde die, ja, ich weiß nicht, die versprüht irgendwie, die macht mich fröhlich, wenn ich mir diesen Text durchlese. Das liegt auch zum Beispiel daran, dass halt Wild Mages super cool sind. Wild Mages sind übrigens in D&D schwierig zu spielen, finde ich, weil sowohl der Spieler als auch der Dungeon Master oft vergisst, dass es diese Tabelle gibt. Man will sie auch nicht bei jedem Scheiß benutzen. Aber das, was man auf dem Bild von ihr sieht, nämlich die kleinen Schmetterlinge, hatte ich schon mal in einem fantastischen Kampf. Das ruft also genauso wie der Text der Karte in mir nur freudige Erinnerungen hervor. Deswegen gibt es auch ein Spiel.
Außerdem echt cooles Artwork. Mir fällt noch, ne?
Ja,
muss ich auch hier
eine Sache ein. zu ihr, die ich lobend hervorheben möchte. Zwei Sachen tatsächlich. Das eine ist, dass es Non-Land ist und nicht Instant oder Sorcery. Und in meinem Gehirn habe ich bei Izzet total oft, denke ich, sofort an Instant und Sorcery. Aber man kann natürlich total auch einfach fette Kreaturen mit ihr casten. Das ist schon mal cool. Das heißt, sie hat so ein bisschen mehr offenen Deckbau auch. Das zweite ist, dass sie ein sehr cooles Beispiel ist dafür, wie dieses neue Wording, das ist ja mechanisch gesehen relativ neu, dass Wizards das macht mit diesem Ability triggers only once each turn. Also diese Fähigkeit wird nur einmal im Zug ausgelöst. Was wir ja schon kritisiert hatten bei uns hier im Podcast. In dem Fall ganz cool ist, weil ich glaube, die frühere Version wäre gewesen, um diesen Effekt irgendwie fair zu machen, die Wizards eine Weile lang hatte, ist, immer wenn du einen Zauberspruch castest, wenn es der erste Zauberspruch in deinem Zug ist, dann bla bla bla, passiert das alles. Und das hätte dann in ihrem Fall natürlich nicht erlaubt, sie zu casten und dann noch deinen One-Mana-Cantrip danach zu spielen, deinen Ponder, und diesen Effekt nochmal zu bekommen. Und dass das geht, finde ich schön, weil das finde ich immer, das hat mich immer so ein bisschen geärgert oder so ein bisschen frustriert an diesen Arten von Karten, dass du, wo ich so sage, so ja, ich finde es voll gut, dass es eine faire Begrenzung von diesem Effekt gibt, aber mich nervt es voll, dass der Cast von meinem Commander selber dann in dem Zug das schon aufbraucht und das ist cool, dass das bei ihr nicht der Fall ist. Haben wir noch Karten? Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende.
Waxing Puzzle Box,
wenn ich auf die Zeit gucke. Ja, also ich meine, wenn ihr wollt, kann ich die noch kurz, aber ich bin gar nicht mehr jetzt so, ich bin fast gemütlich jetzt mit dieser Folge, wir sind schon wieder bei 1,5 Stunden.
Ja, dann ja. Gedacht, dass überlassen wir die kürzere Waxing Folgen Puzzle werden, Box
wenn wir schon
Spiel oder Exil. Eurer Vorstellungskraft.
Waxing Puzzle genau, Box, wir können auch ja von mir in Exil. So, da habt ihr's.
Fazit her sagen, erstmal zum Ausblick, nächste Woche dürft ihr euch alle schon mal freuen, reden wir über die Pre-Constructed Decks. Übrigens auch gerne, wenn ihr Lust habt, da uns bereits Feedback zu geben, könnt ihr das über verschiedene Kanäle machen, da kommen wir gleich dazu. Aber erst noch eine Sache zum Set, die ich nochmal lobend hervorheben möchte, bevor wir in den Abspann gehen. Die Reprints sind nicht so schlecht. Wir haben uns zwar irgendwie gedacht, wir sprechen das in dieser Folge mal an, haben es dann ein bisschen vergessen, wir können bei den Pre-Cuts nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Deswegen auch ein Teaser, aber ich bin froh, dass es ein paar coole Reprints auch in dem Set hat, die durchaus Money-Reprints sind. So viel mehr, glaube ich, würde ich da jetzt gar nicht dazu verlieren. Es sei denn, ihr habt da noch was euch auf dem Herzen liegt. Wir hatten
kurz bei der Blade of Self, die ja durchaus dieses Equipment mit Myriad, das wirklich, also das kostet schon ein bisschen was und das wird halt jetzt besser und das ist einfach auch eine coole Sache. Weil oft ist es so, ja, man findet, gerade bei Blade of Self, weiß ich von mir selber, ich habe die genau einmal. Ich finde die cool, ich hätte die vielleicht auch gern öfter und denke ich mir, ah, nein, da kaufst du doch lieber irgendeine Karte, die nicht ganz so viel kostet. Und das hält mich dann immer davon ab, Myriad zu spielen, obwohl ich es cool finde.
Bester Reprint ist in den Common-Slot mit Deadly Dispute. Weg mit der 5€ Common aus letzten Jahr-Set.
Wir können uns ja mal überlegen, mittelfristig bei Spiel oder Exil mal immer noch so ein Honorable Mention für einen coolen Reprint alle zu machen oder sowas in der Richtung, weil natürlich wollen wir über die neuen Karten reden, aber ich glaube, man darf durchaus positiv erwähnen und hervorheben, wenn es coole Reprints gibt, dadurch, dass wir uns ja alle so häufig darüber beschweren, dass es sie nicht gibt. Beschweren ist aber ein gutes Stichwort, weil wenn ihr euch bei uns beschweren wollt, dass ihr sagt, oh Gott, schon wieder 1,5 Stunden Spiel oder Exil, bitte macht die Folgen kürzer oder macht sie länger, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach auf Twitter mal @edh_kompass eingebt und dort uns einfach antweetet. Da freuen wir uns immer sehr. Ihr könnt natürlich auch einfach auf den Discord-Server kommen, den wir schon oft genug erwähnt haben. Aber wenn ihr uns gar nicht kritisieren wollt, sondern uns cool findet, dann freuen wir uns über Support. Und jetzt noch, bevor ihr das Video ausschaltet, Daumen hoch, Kommentar dalassen, euer Spiel, euer Exil-Pick und subscriben. Und wenn ihr aber in der Podcast-App zum Beispiel namens Spotify euch befindet, dann lasst auch ein kleines Rating da, weil das eben auch hilft, dass der Podcast besser gefunden werden kann von anderen Leuten. Das ist enorm hilfreich für uns. Und wenn ihr eben den Shoutout wollt auf Apple Podcasts, dann gerne dort. Ansonsten freuen wir uns immer über die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt für uns. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, wir hauen uns hier die Nächte um die Ohren, um unter der Woche nach anstrengenden Arbeitstagen diese Podcast-Folgen zu machen. Wir haben viel, viel Spaß dabei. Wir hoffen, dass ihr auch viel Spaß beim Zuhören habt. Und wenn ihr diesen Spaß zum Ausdruck bringen wollt und uns weiterempfehlen wollt, dann sind wir enorm von Dankbarkeit in die nächste Woche getragen. Und dann reden wir über die Pre-Cons. Ich freue mich schon sehr. Freut ihr euch auch?
Auf jeden Fall.
Nein.
Ich freue mich drauf. Ich habe immer Bock auf Precons, weil irgendwie, weiß ich nicht. Also ich würde mich jetzt noch mehr freuen, wenn wir diese Wild Mage als Precon-Commander hätten. Aber gut. Ja, seid einfach, bis wir wieder da sind, unsere Legions Loyalty, gebt uns Myriad, verbreitet uns in die Welt hinaus. Es muss nicht...
Kleiner Teaser. Nia Wild Mage wird die einzige Acid-Legende sein, der ich ein Spiel gibt.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Und hier ist die Outro-Music.
Macht's gut.
Die übrigens explizit gelobt wurde in der Apple-Bewertung von Fabian aus Köln. Der hat geschrieben, freue mich auf jede neue Episode, nicht nur, weil ich viele neue Perspektiven auf das Commander-Spiel bekomme, sondern weil ich auch eure Intro-Melodie richtig gut finde. Nicht zu lang, nicht zu kurz, schön klarer Klang, einfach nur schön anzuhören. Also auch mal ein kleiner Shoutout an den Michi, der die damals für uns kombiniert hat. Michi, wo immer du bist da draußen.
Lauter gute Leute. Macht's gut.